Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Howdy und welcome bei Rodeo Radio, the Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Heute mit einem Gast, über den die Gala im Starportrait schrieb, vom Punkmodel und Soldat zum Tatortkommissar.
Er ist am 23. Mai 67 in Detmold geboren.
War natürlich Punk-Clubbesitzer, Türsteher, Musiker und ist heute einer der markantesten deutschen Schauspieler.
Er spielt unter anderem 12 Jahre Geige.
Produziert auch Filmmusik.
Verfasste Songs, wie zum Beispiel den mit dem lyrischen Titel Ich glaub, ich fick dich später.
Howdy und welcome,
Wotan Wilke Möhring.
Ja, dieser Musiktitel, der...
Verfolgt er dich?
Unverstandene Kunst.
Ja?
Ich habe damals ja mit Gabi kennengelernt, von Duff, Gabi Delgado, der leider, wie gesagt, dieses Jahr von uns gegangen ist. Und wir haben uns gut verstanden und haben dann die Energie vom Punk, die von mir kam, und die Popularität und die elektronische, das Knowledge von Gabi kombiniert in dieser Duff DOS, so ist die Band. Und hatten dann tatsächlich Major Team, bei Sony auch.
Geil.
Ja, unfassbar, richtig bekloppt.
Wann war das?
Wann war das? 95 oder so?
Ja.
96. Und dann eben auch eine Tour gehabt, sogar eine Europatour. Und in Deutschland hier so ein paar Venues gemacht, so eine kleine Clubgeschichte. Also mit nur, ich habe nur die Dubplates gespielt, wir haben damals noch die Dubplates selber geschnitten und so. Und das war eben, das ist eigentlich nur ein Titel, I guess I fuck you later von Motherfucker, das gibt es einen ancient Titel, den gab's, da wird es nur übersetzt, schon kein Airplay.
Ja.
Wir damals, du musst dir mal vorstellen, jetzt bei den Titeln, ne, ich fick deine Mutter und dies, das und so, hatten wir damals bei dem Titel kein Airplay. Außer, glaube ich, bei Kiss, oder?
Ihr habt damals die Tür, ihr habt die Tür aufgemacht, das ist heute möglich.
Ja. Aber da sind wir ja eigentlich gleich bei der Seite, die man von dir weniger kennt. Also jeder kennt dich natürlich als irgendwie Schauspieler in Deutschland, bist einer der bekanntesten, coolen Jungs im deutschen Fernsehen, würde ich sagen. Tatortkommissar heute. Aber dass du deine Wurzeln im Punk hast und als Musiker früher losgelegt hast, wissen eigentlich nicht so viele.
Ja, genau. Also das mit dem Punk schon, weil da eben lustigerweise dann auf so den Jugendsünden so ein bisschen hahaha rumgehackt wird, und das ist dann ganz unfassbar witziger und innovativer Vergleich zum Tatortkommissar. Als ob die nicht auch Dreck am Stecken hätten. deswegen, genau, aber Musik war eben so mein, das ist auch das, was mir ein bisschen... was ein bisschen wehmütig manchmal ist, weißt du, bleibt halt auf der Strecke, weil wenn du Musik machst, machst du dann so, früher gab es noch hier in Berlin, hatte ich noch Zeit, gab es so ein paar, weiß nicht, ob es die noch gibt, so ein paar Bunker, wo das so Equipment schon war, da gab es einen Schöneberg, glaube ich, auch mit.
Ja, so Mietproberäume. Ja,
genau, da kannst du für einen Zehner rein, holst dir noch eine Gitarre, kannst du noch
zwei, steht alles drin, hast. Schlagzeug,
genau, das war super.
Ja.
Das war einfach mal
Noisy Room oder so,
hieß
genau,
da irgendwie so
in der
genau,
Schöneberg.
Genau, genau, und da konntest du richtig mal 3 Stunden nochmal rumknüppeln, und das fehlt mir aber, ne, Musik selber machen, weil es ist einfach eben doch, wie ihr wisst, noch eine universellere Sprache als ein Film. Ne? Deswegen ist auch Filmmusik so wichtig. Ich habe so ein paar Filmsachen gemacht, mit der Musik produziert, aber eben auch schon lange nicht mehr, sondern immer so, das ist, sobald ich zum Beispiel im Film ein eigenes Gitarrenstück oder was ich so vor mich hinklimper, aus Spaß mache, das mache ich nicht mehr, weil die wollen alles. Die GEMA-Nummer. Sag ich, GEMA-Nummer habe ich mir
gesagt.
Ja, wir brauchen eine GEMA-Nummer. Sag, ja, gibt's nicht.
Ich nicht, das hab ich nicht.
Digga,
nicht
bei der GEMA. Vor dir. Wer hat das kombiniert? Ich, hier.
Ja.
Von wem ist das? Von mir. Also es ist dann, ich habe zum Glück eine GEMA-Nummer eben über Duff DOS und bla 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 mit den ganzen Alben.
Ja.
Aber
das ist anstrengend.
Deswegen,
ne?
ich spiele jetzt, ich mache nichts mehr. Weißt du,
eigentlich ist es doch ganz geil. Also die GEMA schützt ja eigentlich nur den Musiker.
Ja,
die geben
absolut.
Ja die Filmproduktion, wenn sie deinen Titel verwenden, dann zahlen die ja GEMA.
Absolut,
und wenn du nicht da bist, dann kriegst du nichts zurück.
Genau,
also
die Idee ist richtig, nur das ist eins von vielen Dingen, wie ihr wisst, als Künstler.
Bürokratisch.
Du kannst nicht so gerastert werden wie normal Angestellter mit allem, für den diese Raster erschaffen wurde.
Mhm.
Das ist ja jetzt bei, um mal den Ausflug zu machen, beim Corona, die ganzen Künstler, die jetzt unten durchfallen, das ist eben, man kann fahrendes Volk, was wir ja früher mal waren, noch nicht mal richtig versteuern. Weißt du, was ich meine? Du kriegst in einem Monat 20.000, dann die nächsten 3 Monate nicht, aber du musst versteuern, als ob du jeden Monat,
weißt
du, das ist eben, deswegen kommst du manchmal auch in so, dass du wartest ans Jahresende, dass du dann von der Steuer wieder was zurückkriegst. Das ist eben Kacke, ne? Weil das ist eben
total
kein normaler Beruf.
dieselbe Problematik, die jetzt in der Zeit gerade alle selbstständigen Künstler haben eben, weil sie nämlich wie war das bei der Kohle, die Wirtschaftshilfe, musst du nachweisen, was du im selben Zeitraum in den drei Monaten im letzten Jahr hattest, aber manchmal hat man in dem Jahr eben in den Monaten nichts gehabt, aber davor oder danach.
Genau, und Betriebskosten. Was ist denn? Ich habe keine Angestellte.
Das wird bezahlt.
Was hast du denn als Künstler, wenn du aber keinen Betrieb hast?
Wer hat Angestellte oder wer hat ein Büro, weil du Künstler bist.
Genau, oder dann, weißt du, sonst kannst du als Privatkünstler zu Hause oder so, der vom Theater gelebt hat oder so, du kannst ja nichts absetzen, weil du hast keine Betriebskosten. Klar. Außer, und das ist eben so ein bisschen, auf jeden Fall haben wir dann die Musik gemacht, das waren auch 2-3 bescheuerte Jahre, also richtig durchgeballert. Ja, richtig durchgeballert.
Ja, aber das hat auch einen gewissen Grundstein gesetzt für Kreativität, oder?
Ja, aber die hatte ich schon immer. Ich habe früher, was man noch weniger weiß, ich habe früher auch gemalt. Also nach der Schule, ich hatte 2 große Ausstellungen sogar, auch Verkaufsausstellungen, habe dann auch lange...
Du machst mir Angst, du bist Musiker, Maler und Schauspieler.
Ja, das ist die Kunst will irgendwo raus, weißt du, vorne raus, hinten raus, egal.
Wo sieht man dann die echten Mörings?
Nee, die gibt's, da habe ich eben auch lange nicht mehr. Und ich habe jetzt so ein paar Sachen mal wieder rausgekramt, aber wenn du dann siehst, wie, du weißt ja auch, wenn du lange nichts gemacht hast, auch 12 Jahre Geige spielt,
rostet man ein,
was du verlierst an Fähigkeiten. Ja. Und dann bist du so frustrierend, das Resultat von vor 30 Jahren zu sehen und vor 20, wo du denkst, komm. Ja. Und die Motivation, die Ruhe, auch die innere, habe ich jetzt auch lange nicht mehr gehabt, die musst du ja wieder haben. Du musst richtig an dem Punkt angekommen sein, ne? Wie beim Songschreiben, auch wo du weißt, ich bin jetzt bereit, jetzt kann das kommen, du kannst es ja nicht herbeiquälen. Und da habe ich fast, wollte ich Kunst studieren, dann war das aber in der Akademie Düsseldorf, glaube ich, sogar so, dass die gesagt haben, ihr Stil ist zu weit entwickelt.
Was?
Ihnen kann man nichts mehr beibringen, oder was?
Ich weiß nicht, ist das jetzt gut oder schlecht? Oder kriege ich den Platz? Dann war es also schlecht, oder was?
Und dann, wie beim Musiker, sie können zu viel.
Ja, genau. Wieso können die so viel spielen? Also wurde auch, und dann wollte ich aber was eben machen mit Kunst, und dann wollte ich nicht auch so ein, eben in Kunst, wo du auch Laberzirkus hast und Tee trinken und über 4-5 Stunden über die Farbe Rot labern, und ich wollte Handwerk lernen, ne? Dann habe ich tatsächlich überlegt, bei so einem Maler, den ich gut finde, in die Lehre zu gehen, so wie früher. Ja. Gibt's aber nicht das Modell mehr.
Punkmusik ist so deine Musikrichtung oder dein Ursprung?
Ja, genau. Punk war halt, weil ich, was ich an Energie mag, deswegen freue ich mich auch über die ganzen Holzgitarren, die hier rumstehen, ist halt natürlich so eine Live-Übertragung von Energie, ne? Also natürlich gibt es auch, gibt's elektronische Sachen, die auch super sind, gerade wenn du dich nicht an die vorformatierten Dinger hältst, sondern auch die Maschinen an den Rand fährst, weißt du? Hier zum Beispiel Faithless damals in Zombie, da war ein Sound, den hat noch keiner gehabt, und das ist aber geil, ne? Und bei der Musik fand ich eben diese Energie, dieses, dass es dich irgendwie packt, so. Und da habe ich immer schon auch gehabt, so eine, das kennt ihr mit Sicherheit auch, so eine Songliste, so, die so bei der Beerdigung spielen soll. Weißt du, weil es gibt Musik, wirklich Musik, wo du denkst, da kannst du drauf gehen.
Ja.
Weißt du? Jetzt, in dem Moment, mir scheißegal, weißt du? Ja. Und das fand ich eben bei Live-Musik immer geil. Und das war eben viel bei Punk, da war das damals ja noch mit, auch mit Pogen und so, dieses Fairplay, und da war jetzt ja keiner, klar, so war das eine Rangelei, aber das war immer, weil alle dasselbe wollten, weißt du, so dieses Ungestüme, ne? Deswegen diese fast Hooligan-artige aufeinander losrasen, aber alles war geil trotzdem, weißt du, nichts war böse da dran, und das fand
ich. Das muss raus halt.
Ja, genau.
Das ist so eine Art Lebensmotto, von dem du heute auch zehrst, zum Beispiel. Also Dinge, die man als Teenager und so geil findet, die kriegt man irgendwie nie wieder los. Da kommt man immer irgendwie wieder drauf zurück.
Also ich glaube schon. Also
für deinen jetzigen Beruf?
Ja, genau. Also ich glaube, die Basis, ne, dieses Attacke, das ist so bei mir gleich geblieben. Also glaube ich schon. Also ich bewerte auch nach wie vor ja Menschen mehr nach dem, was sie tun, als was sie sagen. Ne?
Und wann kam der Gedanke, Schauspieler zu werden? Also hast du dich irgendwann, gehört das für dich zur Logik dazu? Malen, Musik, Schauspiel, jede Kunst, auf die du Bock hast, auszuprobieren?
Nee, das sind ja lustigerweise auch genau wie die Bewertung der eigenen Biografie. Ist ja mehr so aus der Rückschau durch die öffentliche Seite gekommen, weißt du? Dass meine Biografie irgendwie zickzackartig wirkt oder nie. Also ich habe ja nie auch zum Beispiel gesagt, ich will jetzt Schauspieler werden und ich will jetzt das, sondern irgendwie aus dem Bauch habe ich dann Bock drauf gehabt, und dann habe ich das gemacht. Hatte ich ja so einen illegalen Club in Berlin und das mit Gabi gemacht, alles während des Studiums, und habe so ein bisschen gemodelt, und dann fing das so an mit Werbespots, und so über diese Werbespot-Nummer kam dann
der Film,
der erste Auftritt.
Die erste Rolle.
Genau, und dann dann habe ich so, oh, das ist geil, machst du vielleicht noch eine Schauspielausbildung oder so, weißt du, einfach wegen dem Heiß, ist ja vorne auch, wie bei euch, vieles ist ja auch Handwerk, ne? Es ist ja 80% beim Schauspiel ist Handwerk, der Rest kann Genius sein oder sonst was, aber wo ist das Licht, wo stehe ich, das ist alles Handwerk, und das wollte ich halt lernen, ne?
Ja.
Ja, da war ich zu alt.
Für 30,
wirklich.
Da bist du, wieso kann man für irgendeine Kunstform zu alt sein?
Da kann man doch mit 50 noch anfangen, ist doch egal.
Kannst du nicht. Und das fand ich halt so gaga, dass ihr so, ihr Ficker, jetzt zeige ich es
euch. Und jetzt erst recht.
Ja, das hat mich total motiviert, fand ich aber total abstrus, ne, dass du...
Ist es auch.
Also du musst ja jetzt nicht mehr Bühnenflickflack und Bühnenfechten, du wolltest so ewig lernen, ich wollte direkt zum Film.
Du musst ja auch kein Teenager mehr spielen dann, oder? Also, hallo?
Du musst mit 20 die Schauspielausbildung machen, dann wartest du 50 Jahre, damit du ein 70-Jähriger spielen kannst. Also, deswegen, das fand ich wirklich. Und so fing das dann an. Genau. Da hatte ich aber auch Glück, eben auch am Anfang Glück mit dem Experiment, zum Beispiel als ersten Kinofilm, ne? Dass dann Leute mutig genug sind, so ein Nobody zu besetzen und so. Und das, du musst halt, wie es so oft ist, ne? Gibt es 1000 tolle Künstler da draußen, Musiker, auch alles, die, aber wenn du nicht, ne? Das,
zur richtigen Zeit,
die richtigen Leute und so. Genau, das ist auch viel Glück und das ist natürlich auch ein Privileg auf einer anderen Seite, ne?
So, wir haben schon wieder unsere erste Rubrik vergessen.
Wir verquatschen immer die erste Rubrik.
Öfter. Am Anfang ist so ein Flow erstmal da. Wir wollen ja immer mit unseren Gästen erstmal anstoßen.
Ja.
Deswegen nix da hier, Kaffee weg. Wir haben hier was vorbereitet.
Ah ja, gefällt.
Der Startshot.
Whisky oder Wodka?
Wodka.
Du? Ja, kleinen Wodka.
Cheers. Herzlich willkommen nochmal. Vielen Dank, dass du da bist.
Sehr gerne, ja.
Oh, cheers. Du hast 2019 eine Pandemieserie gedreht.
Ja, verrückt. Also richtig verrückt.
Und wie völlig absurd.
Habt ihr es gesehen? 1:1.
War das damals schon absehbar?
Natürlich nicht.
Also für den Zuhörer, ne? Die Serie heißt, wie heißt sie gleich?
Slowborn.
Slowborn, das ist eine fiktive Insel.
Ja. Und es geht genau um das, was passiert ist.
Absolut.
Ein Virus zieht über die Welt und... Macht uns alle krank.
Natürlich deutlich tödlicher, weil es ist im Film langweilig, so lange zu warten, bis einer tot ist.
Und naja, klar.
Da geht es schneller und ein bisschen höher gezogen noch das Tempo mit Bundeswehr, greift ein und so. Aber, unglaublich.
Also hast du quasi mit deiner Rolle auf die Realität vorbereiten können.
Ja, also mit der Konzeption der Serie, der hat der Christian Albert, Freund von mir und Regisseur, mit dem ich auch schon viel gedreht habe, der vor Jahren schon geschrieben, ne? Also das ist ja ein Genre. Ne? Also so, wie sagt man,
Katastrophenfilme, ja. Also.
Genau, Katastrophe ist ein Genre. Ja. Und dass ein Genrefilm, der totale Fiktion ist, ne? wie Genre immer ist, also überzogen, eingeholt wird von der Realität.
Ja, Wahnsinn.
Macht ein bisschen Angst manchmal.
Ja, also macht Angst in der Auswahl der nächsten Themen.
Ja. Dreh keinen Zombie-Film, bitte.
Damit kann man einfach nicht rechnen. Ne? Das war wirklich, wirklich verrückt. Dann haben die auch wirklich geprüft, das weiß ich von dem Regisseur, Journalisten haben wirklich geprüft, ob das so deutlich vorher gedreht wurde, weißt du?
Weil
das,
dass
das so lange, dass das nicht irgendwie geschummelt ist.
Ja, verstehe.
Aber weil das einfach zu sehr gepasst hat, ne? Zu sehr gepasst hat.
Okay, ich gehe davon aus, es wird keine weiteren Staffeln geben, oder?
Also ich glaube schon, weil die auch super ankamen und nach wie vor auch super läuft.
Aber aktuell nicht, also aktuell wird nichts gedreht.
Also ich habe jetzt ja gedreht Kinofilm Caveman, ne, dieses Theaterstück mit Moritz Bleibtreu, das leiten wir auch tatsächlich Drehunterbrechung am 17. März. Und da haben wir jetzt den Schluss zu Ende gedreht, haben jetzt neulich Plakat und das kommt irgendwie, glaube ich, im Februar ins Kino. Laura Tonke noch dabei, dieses Theaterstück verfilmt, auch sehr lustig, ich auch, schön bekloppte Rolle. Dann habe ich einen Tatort jetzt gemacht und fange jetzt wieder an, im November noch einen weiteren Tatort zu machen. Und
Was sind deine liebsten Rollen? Ich meine, so ein Tatort ist natürlich immer so die Königsklasse im deutschen Fernsehen, ne?
Ja, aber das
will glaube ich, jeder Schauspieler.
Ja, genau, also Tatort mag ich, weil wir auch eins unserer, was wir uns vorgenommen haben für einen Tatort mit dem Sender auch, ist immer junge Regisseure und junge Kameraleute zu akquirieren, die einfach auch Bock haben, die ist Marvin Krehn oder so von 4Blocks, das war für den das Sprungbrett, unser Tatort und so weiter, dass man da immer auch Leute hat, die total motiviert sind, ne? Die das total als Ehre empfinden und nicht so alte Hasen, die sagen, ich habe schon vor 15 Jahren machen hier zwei Hanade, dies, das. Da habe ich schon keinen Bock mehr ein Set, weißt du? Wenn der Regisseur nicht eine stärkere Vision hat als du.
Der muss brennen,
mal,
ne?
Ja, der muss dich auch mal anstecken, wenn du mal mit der Vision, also mit der Vision, nicht mit dem Virus, wenn du mal ein bisschen in Seilen hängst oder so, ne? Und deswegen ist Tatort schon auch super. Also gerade so wie wir das machen, ich versuche dann auch, weil ich habe auch ein paar Cops in meinem Bekanntenkreis, die akribisch da auf den Wahrheitsgehalt gucken, was so Abläufe angeht. Das finde ich eben auch interessant, ne? Weil du auch die Verpflichtung hast, finde ich.
Und wie verhält es da? Ist es real?
Sehr gut, ja. Also sehr gut. Natürlich wissen die zum Beispiel.
Also nicht Chiller-mäßig, oder?
Was ja keiner weiß, beim Zugriff, bei der Festnahme ist in der Regel der Ermittlungsleiter nie dabei.
Okay.
Aha. Weil das macht das SEK, ja, ja, geht voran, da bist du gar nicht dabei.
Das der
du,
kommt nach irgendwann, ne? Nee, Spurensicherung.
Der leitet die Ermittlung vom Büro aus, der koordiniert den Helikopter, der koordiniert die Durchsuchung in drei Häusern, der ist gar nicht da. Aber das ist natürlich das Sinnbild,
auch mit Robert. Für einen Film dann natürlich ein bisschen langweilig,
ja,
ne?
Genau, deswegen, ja, genau. Deswegen ist das Sinnbild, ist, die stehen sich am Schluss gegenüber und die Handschellen klicken, das wird akzeptiert, aber sonst sind die natürlich schon, wie ist das mit Festnahme, ist die Waffe geladen, dies, das, stimmt die Waffe, aber solche Sachen, das finde ich schon, weil du hast, finde ich, mit jeder Figur, die du drehst, kannst du dich entweder bereichern, indem du dich mit der Welt auseinandersetzt von dieser Figur, oder du machst hier immer denselben Stiefel durch, was auch langweilig ist. Ne? Ja. Ich habe für eine Rolle, da lernst du halt, wie man hier nochmal reiten bei Dings oder Mähdrescher fahren. Du musst halt das ja auch, musst du aussehen, wenn du es immer schon gemacht hast.
Ja, ja, klar.
Ne? Deswegen ist es, finde ich, das bist du den der Welt schuldig, ne? Dass du das
klar, so machst. Richtig reinleben, ja, ne? Genau. In die Figur. Genau. So, da hast du jetzt hier natürlich schon Bambi, Grimme-Preis, Fernsehpreise, Goldene Kamera und sogar eine Oscar-Nominierung in der Tasche. Was ist mit Hollywood? Hättest du da Bock drauf, da mehr einzusteigen?
Nee, kann man gar nicht, nee, so sagen. Also mir geht es um ein Buch, ne, ein gutes Buch ist,
ja,
guter Film, gute Geschichte. Mir egal, ob ihr aus der Tschechei kommt.
Hast du das mal machen müssen? Hast du mal einen Film gedreht, wo du gesagt hast, nee, ging gar nicht? Nee. Hast du einfach konsequent durchgezogen und gesagt, meine ich.
Ich habe immer Glück gehabt. Ich habe bisher noch keinen Film gemacht, den ich zum Beispiel wegen Geld gemacht habe oder wegen irgendwas anderem. Also ich hatte immer einen Grund.
Ja.
Ich hatte immer einen Grund, weil es eine tolle Geschichte war, weil es eine tolle Herausforderung war. Ich habe bei Lambok zum Beispiel, war damals, das war eine Dreitagesrolle, ne? Und da habe ich gemerkt, es gibt auch keine kleinen Rollen, weil es war einfach geil, den Tourette Frank zu spielen und so. Deswegen, also muss halt, es muss dir was bedeuten, ne? Das ist, das heißt, die Rolle muss dir irgendwas bedeuten. Irgendeinen Zugang dazu, ne? Ja. Also muss irgendwie schon was mit dir zu tun haben. Weil dieses, du kannst alles spielen, ist auch totaler Bullshit, ne? Glaubt man dir physisch auch zum Teil gar nicht. Ne? Du bringst ja 80% der Performance in deine Optik, ne?
Ja.
Also das ist so, du kannst natürlich den Bauch und Haare, dies, das, aber so haltungsmäßig. Du brauchst einen Zugang, eine Tür, die dich mit der verbindet und etwas, was du nachher mitnehmen kannst. Also etwas, was du vorher noch nicht gemacht hast. Was dich in irgendeiner Form bereichert, weißt du, oder eine Erfahrung gemacht hat, und sei es der Verlust deiner eigenen Familienmitglieder, den du mal einmal so durchrasselst. Ne? Du kannst machst ja beim Film alles nur ohne Konsequenzen. Die Konsequenz ist der einzige Unterschied.
Ja.
Du bist auch fertig auch abends. Ne? Ich habe dieses, wofür ich auch viele Preise gekriegt habe, diese einer auch mal, der im Fernsehfilm, dieses Suiziddrama, Der letzte schöne Tag, ne? Richtig, nach wie vor ein Bombenfilm. Und der war geschrieben von Leuten da, der Autor. Da hat der Partner Selbstmord gemacht, beim Regisseur hat der Partner Selbstmord gemacht, das war eben für solche Leute geschrieben, was ich da in Briefen gekriegt habe danach und so. Ne?
Ja.
Also auch präventiv von Leuten, die das vorhatten, aber gesehen haben, was sie den Hinterbliebenen, es ging um die Hinterbliebenen, damit antun würden. Weißt du, das hat mich total beeindruckt. Ne?
Hast du so. Leben gerettet?
Ja, nee, noch nicht mal, aber dass ein Film tatsächlich, wie auch mit der Musik, dass der eine Bedeutung hat, in der realen Welt, also auch etwas zu verändern, von
ja, ja.
Film kann verändern, ja. Aber das ist tatsächlich, wenn sich das so durchsetzt. Oder wie Raju, der Oscar-Film. Da geht es um NGOs, die Kinder zocken aus Dörfern, aus ärmeren Haushalten und die dann zur Adoption freigeben an Europäer und Amerikaner. Weil ne, das geht, ist ja bei uns schwer hier mit Adoption. Und das war ein Riesenthema danach, auch in der Indian Times und so, wegen dieses Films.
Ja.
Und dann haben die davon ein paar Läden zugemacht. Das ist natürlich super, ne? Wenn du dann tatsächlich Rückschluss hast in die reale Welt. Ne?
Das, super, ja, das ist toll. Das ist also beim Musikmachen ist es auch so, wir kriegen auch oft Zuspruch und Infos von Fans, wenn es ihnen schlecht ging oder jemand verstorben ist aus der Familie oder schlimme Zeiten, schwere Zeiten, wie ihnen die Musik hilft teilweise. Ne?
Genau,
und das kennt man auch, kennt glaube ich jeder selber, dass man also so eine Emotion, die Musik auslöst, wenn man traurig ist, hilft sie einem drüber hinweg oder andersrum, keine Ahnung. Also es macht viel mit einem. Das ist natürlich besonders schön, wenn man als Band auch so ein Feedback bekommt von den Fans. Sind wir sehr dankbar drüber, dass wir auch so ein bisschen wirken können.
Ja, und das ist Bedeutung halt.
Und
ne?
das hat Bedeutung und für uns natürlich auch und extrem.
Ist auch bei der Musik zum Beispiel, weil nach früh auch, dass es auch Liedzeilen, weißt du, also sogar auch die Lyrics, dass es oft ja so
die Leute tätowieren
oder dass es der Dank von dir, die du hast, auf den Punkt bringt.
Also genau
das ist ja oft das, ne? Dass es jemand mal ausformuliert hat, genau das meine ich.
Das ist was einen richtig guten Song dann auch ausmacht, ne? Wenn es Musik und Text was auf einen emotionalen Punkt bringt, wo du sagst, ja, das ist ein Gefühl von mir.
Genau.
Kennt man.
Ja.
Nimmst du die Rollen mit nach Hause, also sehr? Oder nee, hast du eine gute Kiste gefunden, das abzuschalten?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also, weil ich meine, wenn du sagst, so einen Film drehst, wo es um Suizid geht, oder wenn du einen Film drehst, wo die eigenen Kinder sterben, wenn ich einen Film gucke, wo sowas ist, ne? Heulig.
Ja, ja.
Weil man sich denkt, wie schlimm, wenn einem das selber widerfährt, wenn du jetzt so eine Rolle über Wochen drehst.
Also es ist schon so, dass die Arbeit selber am Set eine extrem anstrengend ist, körperlich, weil du eben, wie du sagst, diese Trauer zum Beispiel oder diese Anspannung die ganze Zeit halten musst. Ne? Weil es ist ja bei Drama, bei traurigen Filmen ist ja so, weil heulen vor Kamera kann jeder. Wenn ich dir einmal die Eier trete oder so oder eine Zwiebel. aber dieses Gefühl davor, weißt du, dass du ja nicht willst, weil eigentlich, du bietest ja dem Zuschauer so einen Kreis an und den Kreis muss der Zuschauer schließen, weil der soll auch heulen. Ja. Und nicht du.
Nee.
Weil wenn du heulst, denkst du, der soll heulen. Also, wer will schon jemand flennen sehen, weißt du, aber wieder dagegen ankämpft und da, weißt du, und du weißt genau, was in dem vorgeht und du kannst nicht mehr. Das ist legitim, weißt du, das musst du machen.
Ja, nächste Rubrik, oder?
Wir machen eine Rubrik, ja, Logo.
Quick and Dirty.
Quick and Dirty.
Entweder oder?
Bin ich beides.
Genau. Ja. Entweder oder. Beides. Okay, du bist quick and dirty. Deswegen ziehen wir das schnell.
Kannst du alle fragen.
Geige oder Gitarre?
Gitarre.
Trotz Geigeunterricht?
Ja, ich.
War das freiwillig damals eigentlich mit der Geige? Oder hat Mutti gesagt oder Fadi, mach mal.
Waldorfschule, ne?
Ja, genau. Waldorfschule, nee, schon so ein bisschen schon, aber das ist ja wie bei jedem Instrument, wenn du ein bisschen was kannst, macht es richtig Spaß und da kannst du auch richtig gut werden und hat schon gebockt, ja.
Ja, cool. Ich habe auch mal Geige gespielt. Ich war auch in der Waldorfschule.
Ah, wie lustig.
War auch im Orchester und so.
Ja, genau. Wir hatten auch ein super Schulorchester.
Ja, es hat mir auch, allein Geige zu üben zu Hause hat mir nie Spaß gemacht.
Genau, nee, und ich hatte von wegen Quick und Dirty jetzt, ne? Genau. Ja. Nee, ich musste mich aber tatsächlich entscheiden, weil ich war bei der Geige schon relativ weit. Dann habe ich aber parallel Stromgitarre und da hat der Lehrer gesagt, wegen Hornhaut, wegen Finger, du musst dich entscheiden, weil die Sensibilität geht weg in den oberen Lagen.
Ja,
mit der Gitarre. Dann sagt, ja, tut mir leid.
Dann in der Pubertät ist zu spät für die Geige. Absolut,
ja, verlieren sie. Ja, hundertprozentig.
Ja, klar.
Das will ja keiner hören.
Ja, korrekt.
Gut, ich glaube, die nächste Frage übrigens ist, ich stelle sie trotzdem, Punk oder Klassik?
Punk, tatsächlich auch. Aber wie gesagt, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, gibt ganz Moldau zum Beispiel, es gibt Smetana, es gibt ganz tolle Klassik-Sachen, die ja genau dasselbe machen.
Weißt auf jeden Fall, ja.
Genau. Und in der Virtuosität, das sind natürlich, das ist alles, also ich will gar nicht sagen, aber alle andere Musik ist ausgeliehen aus dem Repertoire von dem, was mal war. Weißt du?
Deswegen, natürlich.
Und das ist schon, also kann schon eben auch viel machen. Deswegen ist ja Filmmusik oft Strings und so, weißt du? Das ist schon eine besondere, ne?
Finde ich auch, total. Wohnmobil oder Hotel?
Wohnmobil.
Eindeutig, ne?
Ja, 100%.
Wir haben es vorhin schon im Vorgespräch. Du gehst gerne raus und...
Ja, ich gehe gerne raus. Ich habe tatsächlich auch einen Camper. Ich bin auch durch Neuseeland drei Monate im Camper, durch Kanada, durch Norwegen. Das Gute ist am Camper, jetzt mal für alle Zuhörer, du kannst überall stehen. Weil wenn das Auto steht und du kein Zelt aufbaust, gilt das nicht als Camping.
Okay.
Das heißt, wenn die Polizei oder auch immer kommt, sagst du, ich habe gerade müde und meine Hände und du kannst weiterfahren. Das gilt nicht als Camping.
Also kannst du mit in der Stadt?
Theorie in der Stadt nicht, aber wenn du jetzt irgendwo am Rastplatz oder Bauernhof oder so, wenn es nicht privat ist, dann das ist eben was anderes, als wenn du ein Zelt aufbaust, weil das gilt als offiziell Camping.
Alright.
Okay.
Man muss wissen, wie.
So, New York oder L.A.?
New York. Doch, ich bin auch gerne in the Jungle und so, aber L.A. ist für mich immer allein, wenn ich da... allein, dass du 3 Stunden durch die Stadt fährst.
Also,
und da bist du erst in der Stadtmitte.
Ja.
I don't know.
Weiß ist hart. Ist.
Ja, ich habe ja länger in San Diego gewohnt. Dann ist das für mich auch so ein bisschen, klar, es ist geil auch und so, aber eben für eine bestimmte Zeit nur. Ich finde das auch Plastikwetter, weißt du, ist ja immer so leicht dusty und so, aber eben nicht richtig geil Sonne auch. Ne? Ja. Und eben auch immer gleich. Ich war an Weihnachten und Silvester auch Kalifornien und Mexiko. Und ich sage, das ist nicht. Weil ich muss auch sagen, da bin ich auch, habe ich dann gemerkt, weil ich hatte zum Beispiel nie Heimweh, sondern immer nur Fernweh. Mein Leben lang.
Ja.
Aber wenn du lange weg bist, denkst du, deutscher Wald ist auch geil. Schnee ist auch geil, Herbst ist auch geil, Frühling ist auch geil. Ja. Weißt du, wenn es immer gleich ist.
Wie immer, man muss auch mal raus, um das zu Hause auch zu schätzen.
Ja, genau. Alle Zeiten sind schon geil.
Ja, fand ich auch.
Gut, der Sommer könnte ein bisschen länger sein hier, aber ansonsten
ist ja trotzdem auch Bombe. Also nochmal, gerade die Lockdown-Zeit fand ich, da hat die Natur uns ja ausgelacht. Da war nur, weißt du, da war nur geiles Wetter.
Stimmt.
Absolut. Wir haben noch Winnetou oder Old Shatterhand?
Schwer zu sagen. Ich glaube Old Shatterhand. Also Winnetou heißt das Ding ja auch und ich habe auch früher mit Pierre Brice zusammen vom Fernseher geheult, Aber es ist trotzdem, weil auch in unserer Neuverfilmung das Synonym für das Old Shatterhand steht, ist ja das, was wo daran die Welt nach wie vor leidet, weißt du, in der Überbrückung von Kulturen, in der Nicht-Akzeptanz von Race und allem und so. Deswegen finde ich das schon eine hochmoderne Figur nach wie vor, deswegen Old Shatterhand.
Ja. Schöne Erklärung.
Karl May eigentlich, ne? Der hat sich selbst ja in dieser Fantasy, Rolle gesehen.
Fantasy, ne? Der Hochstapler, der Betrüger, ne? Und Old Shatterhand, Old Shatterhand wird ja auch im Film erklärt, warum der so hieß, weißt du? Das, ne?
Ja.
Weil die Indianer keine, das fand ich immer auch toll, ich habe ganz viele Erklärungen dafür gekriegt in dem Film, weil die Indianer hatten keine weißen Haare, keine blonden. Die wussten nicht, helle Haare ist alt.
Grau. Ja.
Und weil er eben im Kampf den einen so, weil er ausgebildeter Boxer war tatsächlich in Leipzig, wie ist er im Old Shatterhand? Lustig.
Geil. Stimmt, gut. Ein noch.
So, Tarantino oder Tatort?
Auch noch. Tarantino. Muss sein.
Oder?
Ja, das ist auch.
Dein Bruder war mal im Tarantino.
Genau, der hat mal bei
Inglourious
Basterds mitgespielt. Aber du kannst, das ist auch gemein, Digga. Das ist ja Cadillac gegen was weiß ich, gegen Ford Ka oder so.
Ja, das ist fies. Das stimmt schon.
Gut, dann lass mal die Antwort mal offen.
Aber ganz kurz zum Tatort noch. Deswegen ist es eben auch dieses Vermächtnis, also die Verantwortung, so ein 10-Millionen-Format anzunehmen.
Ist schon eine Königsklasse.
Ja, nee, aber es ist eben auch total viel Verantwortung. Deswegen finde ich das auch. Musst du das immer auch respektieren, ne? Dass egal, wie du das machen würdest. Das sind die Leute, die haben das seit, das brennt, es gibt keine Sendung in Europa, wo die Kinder dann das übertragen und sich nach wie vor treffen, weil der auch modern geblieben ist. Das ist schon echt ein Phänomen.
Das stimmt, den gibt es seit Jahrzehnten, ist das eine deutsche Tradition, ne?
Seit 50 Jahren.
Ja, Wahnsinn. Kennen viele Leute, die sagen, Sonntag ist fest, klar, da geht nichts anderes, da ist Tatort.
Und das muss ich mir vorstellen, und das im analogen Bereich, im linearen Fernsehen. Ja. Das ist ja nicht Streaming.
Ja, super. Bestimmt.
Das ist linear, da wird 7:45 ist Anpfiff. Mhm. Und dass das noch funktioniert, auch eben in der mobilen Generation jetzt, das ist schon wirklich erstaunlich. Ja.
Das ist super.
Geil. Aber wenn Quentin anruft, sagst du auch nicht nein, ne?
Do you know my brother?
Super, okay. Sag mal, wenn du einen Rockstar spielen müsstest, wen wirst du dir aussuchen?
Ja, das ist
wichtige Frage.
Also, genau, ja, ist eine wichtige Frage. Also Nirvana finde ich ja, Kurt Cobain finde ich geil, weil es auch ein Ende hat, was wir alle kennen.
Aber, und der Film wird nicht so lang.
Ja, genau, der Film wird nicht so lang und heftig. Das wäre, glaube ich, das finde ich ganz gut.
Ja. Kurt Cobain.
Ja. Also kein Punk, obwohl Kurt Cobain war Punk.
Ja, genau. Nee, zum Beispiel, ich finde noch Pearl Jam finde ich auch, kann ich mir auch vorstellen, aber jetzt Rockstar, richtig Star, bist du auch erst Postmortem geworden, Nirvana. Ja, ich glaube, Kurt Cobain.
Ja, das wäre eine schwere Rolle.
Könnte ich mir vorstellen.
Sonst wüsste ich gar nicht. Weil so diese ganz frühen Jahre, auch so 60er, wo das so anfing mit Rock und so, ne? Also bei uns auch, das waren ja eben auch die Ballerjahre, nur weil die alle nicht so wild aussahen, aber noch Anzugjacken tragen, haben die ja viel mehr in der Gesellschaft provoziert, ne? Als alles, was da
war. Ja, gut, so aber gefallen. Peter Graus weiß jetzt nicht,
ob das meine ich nicht. Aber ich meine jetzt hier, die Amerikaner.
Ach, die amerikanischen.
Also, die Amerikaner hier mit.
Ja, von Elvis.
Ja, also böse, verboten wurde mit.
Record-Breaking so, ne? Teufelsmusik.
Ja, genau, eben.
Soundtrack hatten wir vorhin. Würde mich interessieren, wie wichtig du Filmmusik einstoßt.
Ja, wie gesagt, also.
Oder hast du schon mal, also interessiert dich das so, dass du da auch mal was zu sagst? Oder
ja, absolut.
Bei dem Film wenigstens sagst du, Leute, komm, bei der Szene kannst du nicht so eine Mucke drunter legen, das bin ich nicht.
Also wenn mein Wort gefragt wird, sowieso, aber zum Beispiel kann dich ja auch, das wissen vielleicht ja auch viele, eine Musik auch total, wie bei Kameraführung, wenn sie dir nicht einfällt als Thema, dann war sie gut. Weißt du, meine? Aber wenn
es auffällt, ist scheiße.
Ja, wenn du es auch so drückst und wenn du, gerade bei emotionalen Filmen, weil entweder ist die Szene gut und hält dich, aber wenn du nur wegen der Geigen denkst, das nervt mich, dann erreicht mir eher das Gegenteil, dass ich denke, Digga, lass sie doch spielen, das war doch gut. Egal in welcher Sprache, ob Filmfest der Film ja auch läuft, die Filmmusik bleibt dann gleich. Weil es ein Beleg dafür ist, dass es die internationale Sprache ist. Das heißt, der Film transportiert ja über die Musik, würdest du jede Szene mit einer Musik würdest du anders verstehen.
Ja.
Also dieselbe Szene,
absolut richtig.
Mit trauriger Musik, der sagt denselben Scheißsatz bei Punk, dann findest du es lustig. Oder keine Ahnung, Film ist nicht nur die Musik, sondern die Vertonung insgesamt. Also auch so Geräusch, also jetzt nicht nur die Musik, sondern
ganze Foley-Zeug und
ja,
so.
Ja, die ganzen Chords, die dann noch so laufen im Hintergrund, das ist oft nicht nur Musik, aber das finde ich nur total wichtig.
Früher war immer geil, also wenn du mal in so ein ganz altes Studio gehst, wo früher noch wo es noch den Geräuschemacher gab, ne? Wo dann so die Hintergrundmucke gemacht wird. Wird ja heute noch hier und da gemacht, damit, wenn einer über Schotter läuft, ne, das auch hab wirklich nach Schotter klingt.
Ich hab schon, wenn du Hörspiele machst, dann stehen die ganzen Kästen rum.
Ist geil, ne?
Das ist der Regen, das Gewitter mit dem Blech.
Das war ein Job früher. Toll.
Das gibt es aber immer noch. Beim WDR, weiß ich, in Köln ist das. Ja? Gibt es noch so einen Raum, dann machen die das noch. Mhm. Wenn die da die ganzen Hörspiele vertonen oder Buchlesungen, dann ist das noch immer mit.
Ja, so, ist geil. Also hier in Nalepa-Studios da draußen in Treptow, Lichtenberg oder was ist
das? Weil Treptow ist
Rummelsburg oder was?
Da wird es in das andere Studio, weil weit
ja
überall.
Naja, auf jeden Fall, die haben da die ganzen Foley-Räume, ne? Kiesbecken und Riesentürme mit den Platten drin, die Hallplatten und
Pferde mit den Kokosschalen.
Aber habe ich früher auch gemacht, wenn du so selber nur mit dem Kassettenrekorder so ein Hörspiel, das ist richtig geil.
Das ist großartig. Deswegen klingen, finde ich, synchronisierte internationale Filme meistens geiler, die synchronisierten, weil die alle nachbearbeitet sind. Ne?
Ja, genau.
Die haben meistens besseren Sound als die Originale, finde ich. Wenn man mal switcht, denkst du immer so, boah, mega undeutlich gesprochen.
Aber wenn die eben nicht nur die Sprache, weil das ist ja auch schlimm, wenn die nur die Sprache synchronisieren,
ist der Rest klar. Ist,
als ob keine 20 Leute im Raum, es reden nur der eine, du hörst keinen, ne? Da haben sie nämlich dann, sparen sie oft, ne?
Ja, das stimmt.
Dass sie nur, dass sie nicht den ganzen Background nachbearbeiten.
Bei alten Filmen ist immer noch so manchmal, ne? Dass da fehlt auf einmal komplette Hintergrundgeräusche und Atmo. Alte, dicke, dick und doof und so. Aber
das ist ja auch eine Gewohnheitspsychologie-Sache. Früher so hast du die Serie natürlich nur auf Deutsch geguckt, die Amerika, dann hörst du dir jetzt mal das Original. Ich finde es Horror. Du hast dich so auch an die Stimme gewöhnt. Simpson und Barbara. Du willst es gar nicht hören.
Ja, das Miking ist halt ganz anders.
Du willst es gar nicht hören.
Es gibt auch so großartige deutsche Sprecher. Ich meine, Robert De Niro klingt in Deutsch leider geiler.
Ja.
Also aber aus Gewohnheit.
Ja, der sitzt so im Mikro wie wir jetzt. Ne? Ja. Aber
also richtig so eine richtige Stimme, Junge.
Aber das ist ja auch toll, wenn du mal psychologisch denkst, das ist ja wie ein idealisierter Mensch, der sich die beste Stimme leiht von jemand anders.
Absolut.
Weißt du, das ist ja wie Body-Double für alles.
Wie die Filter auf Instagram.
Genau.
Du bist ja nochmal drüber gebügelt.
Ja, absolut.
Genau. Voll. Aber Fake, du bist leidenschaftlicher Fußballer. Wie hart geht's dir denn auf den Sack, wenn Fußballer
Schauspieler
haben? Gehst du ab? Gehst du richtig ab?
Ja.
Ja, ne?
Finde ich auch so Ramos-mäßig, der Oberwichser aus Spanien, finde ich auch nicht clever. Ist halt ein Profi. Nee, ist nicht ein Profi, ist ein Arschloch. Weißt du, finde ich doof, weil auch dieses Hinfallen, beim Fallen noch zeigen, dass man die Karte geben soll, das soll auch eigentlich...
Ist aber eine Qualität bei Profifußballern, ne, hier und da.
Ja, es soll aber eigentlich auch sanktioniert sein. Also es ist schon schlau, sag ich mal, was heißt schlau, du liegst 3-0 zurück oder so und der grätscht dich echt weg im Elfer, dass du dann hakst du kurz ein, ist alles legitim, muss auch der Schiedsrichter, wie du beweist, ist er eh, ich glaube, die Leute in Köln gibt es gar nicht in echt. Aber es ist total willkürlich. Also 80 Millionen Leute sehen, dass der gefault ist, aber die drei Hanseln haben gerade ein neues Bier geöffnet. Und es war auch ein Rätsel. Aber trotzdem finde ich das ist halt schon, ist so ein Grenzbereich von Fairness und Profi. Ne? Also, aber wenn das dein einziges Mittel ist, dann finde ich es kacke.
Dein Verein ist?
Borussia Dortmund.
Gehst du zu jedem Spiel, wenn du kannst?
Nur der BVB. ich habe keine Dauerkarte, weil dafür wäre ich zu selten da. Ne? Das heißt, du willst.
Wieso eigentlich Dortmund? Hast du in Berlin gelebt?
Ich bin in Dortmund nur geboren. Ich bin in Pott groß geworden. In Herne. Ja, okay. In Wanne-Eickel und in Herne aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und deswegen
gab's geht nur der Verein.
Da gab es die Blauen, das ist ja auch ziemlich verseuchtes Ruhrgebiet.
Lassen wir noch eine Top 3 machen.
Ja.
Immer gern gesehen.
Ja, genau, wegen Show im Sport und so weiter. Ne? Auf der Bühne als Musiker ist es natürlich was anderes. Also Showbusiness, no show, no go gehört.
Das kann man auch mal stolpern.
Gehört schon irgendwie dazu. Was sind für dich die drei besten oder die besten Show-Frontmänner oder Sänger?
Da habe ich auch zu wenig erlebt, glaube ich.
Also hier Freddie Mercury oder Elvis Presley.
Ja,
oder
Freddie Mercury natürlich.
Würde dich sowas reizen eigentlich? Es gibt ja eine Menge dieser Musik Biopics inzwischen so, ne? Queen oder Elton John. Aber
Queen hat auch wirklich super gemacht, ne?
Also muss man sagen. Aber wir hatten ja schon, du würdest Kurt Cobain spielen.
Kurt Cobain oder Marius Müller-Westernhagen wird mir mal angelegt.
Das würde mega authentisch hinhauen.
Ich habe neulich mal Fotos gesehen von dem, wo der Junge war. Ich habe mich erschrocken, Digga. Der sieht ja aus wie bei Theo gegen den Rest der Welt.
Genau, wollte ich gerade sagen, Theo gegen den Rest der Welt, aber großartige Filme.
Ja, genau. Nee, und da hatten die auch schon mal überlegt, das hat dann irgendwie nicht geklappt und so, und irgendwann ist man dann auch zu alt. Aber ich finde zum Beispiel den Anime von Beatsteaks finde ich super. Mhm. Also, ganz smooth und auch ohne sich jetzt so selber die, zu geil zu finden, das macht er, glaube ich, schon zu
gut. Ja, mega voll authentisch, ja, reißt die Menge mit,
ja, und macht aber eine Top-Show so, dabei. Auch so, also er ist so ein guter Typ auch, ja. Ne? Ich kenne ihn ganz gut auch, die mag ich auch ganz gerne. Was war noch? Pearl Jam finde ich auch gut. So, aber richtig, weiß nicht, kann ich jetzt gar nicht sagen. Wen fand ich noch gar nicht? Das war aber nur die, weil ich so verliebt war in die Bassistin von, wie heißt denn der noch? Der Glatzkopf, die Band.
Smashing Pumpkins.
Ja, genau.
Die Bassistin fand jeder gut.
Ja.
Gibt's ja immer so wenig Frauen im Rock. Und wenn eine noch
die
dann
haben,
ne,
und die haben
gut rüberkommen, dann haben wir da
das war ein super
ein Auge drauf.
Ein super Album. Ich habe die hier in Berlin gesehen, in Tektor. Und das dann steht die halt auch, nichts macht die, nichts. Mhm. Und das hat die ja wahnsinnig
Die macht schon also, ganz viel, macht die.
Ja, ja, ja,
nicht mit dem Instrument.
Nee, das fand ich toll. Also ich mag immer alle, die sich nicht selber auch zu geil finden. Das finde ich so ein bisschen.
Ja, finde ich gut. Dann dein Fach Schauspieler. Drei besten Schauspieler.
Ach, schwer zu sagen. Ich habe nie so Fandom gehabt, weißt du, so richtig mit so Plakat an der Wand und so.
Kann ich nicht sagen. Nö, aber auch so Oldschool, ja, hier Steve McQueen oder
wen ich super fand, der ist aber verstorben. Wie heißt denn der? James Gandolfini. Super, ja, super Typ. Also der fand ich so viel.
Sag mir nichts.
Ja, ja. Nee, der hat bei, wie heißt denn dieser, ich bin, mit Namen bin ich, aber James Gandolfini fand ich super. Ja. Also, da mag ich gern auch, ich weiß den Namen, aber nicht, aber zum Beispiel die ganzen so englische Arbeiterfilme, weißt du, so eine, einfach so eine,
Sheffield,
Brandon, so und so, ja, genau, die einfach so eine Härte haben äußerlich, aber du weißt, der kann eine tickende Zeitbombe sein oder der Erlöser, weißt du, so deswegen, aber Namen weiß ich, fällt mir jetzt gar nicht ein. Da gibt es auch ein paar deutsche gute Filme, Moritz finde ich zum Beispiel wirklich richtig gut, jetzt nochmal ihn da zu sehen auch, so.
Ja, wir müssen ja auch nicht verstehen.
Wer geht gar nicht, deiner Meinung nach?
Oh, die schlechtesten Schauspieler. Aber die schlechtesten deutschen Schauspieler, damit es richtig Beef gibt gleich morgen.
Ja, genau. Warte mal, lass mich kurz noch mal eine große Liste rausholen.
Aber dann Top 3 besten Filme, wirst du haben, Kultfilm.
Ich fand ja super Breaking the Waves zum Beispiel, finde ich nach wie vor super. Ich fand super, oh Gott, Bubble. Richtig geiler Film.
Aha.
Ja, richtig krass, weil also diese Verwirrung der Geschichten. Was fand ich noch? Warte mal, ich habe neulich noch drüber nachgedacht, weil es waren auch viele frühe Filme, die mich so total geprägt haben. Welche waren noch? Einer von über das Kuckucksnest fand ich.
Oh, ja, Jack Nicholson,
der ist
auch ein Top-Schauspieler.
Ja, aber auch die anderen, der den Kleinen gespielt hat, den Verrückten,
ja, ja.
Super Filme. Das waren so die dann. Every Rotten Sunday oder so, dieser englische Film, die ganzen englischen Arbeiterfilme, fand ich super. Dann aber auch Mann beißt Hund, diese ganzen bekloppten Filme, ne?
Ja.
Dann, wie heißt denn der? Nicht in China essen sie Hunde, aber von demselben Regisseur. Ja, ja, wie heißt der? Auch Engländer. Trainspotting fand ich super, den ersten.
Auch geil.
Also gibt's so ein paar. Schon
ja. Und deine drei besten Filme, die du gemacht hast?
Also da, lustigerweise variiert das ja auch immer so ein bisschen, ne? Je nachdem, welcher Phase des Lebens du gerade altersmäßig dich befindest. Aber mit Sicherheit ist dabei
so stand
der,
jetzt.
Der letzte schöne Tag, dieser Film, ist mit Sicherheit dabei. Winnetou mit Sicherheit dabei.
Mhm.
Also das war für mich
vom Erlebnis einfach.
Vier Monate Kroatien, völlig in dieser Welt.
Echt so, ab Blitzwitzer sehen da.
Mit den Pferden zum Teil zum Drehort, weil das war so weit oben, da konntest du gar nicht
anders hin.
Das Set war verwüstet, weil Bären in der Nacht da waren. Die mussten morgens die Bären vertreiben. Der hatte 10 Tage Unterbrechung, weil dieser Bohrer, dieser Wind in Houston das alles weggefegt hat.
Das kann ich mir auch geil vorstellen, wenn du so einen Kostümfilm spielst irgendwie, wo man in richtig so eine anderes Zeitalter, so eine andere Welt reintaucht.
Um Indianer, richtig geil. Und dann habe ich mir auch mit Nick, das war wirklich eine Begegnung der dritten Art, wir sind echt Blutsbrüder, so richtig gerne meine engsten Freunde geworden.
Also richtig, richtig wie Old Shatter in Winnetou.
Ja, ganz toll, war wirklich berührend. Dann auch den Original Musik haben wir gekriegt, der hat auch selber eingespielt, bevor er gestorben ist. Wie heißt der? Egal,
komm. Ah, echt, der Schatz haben selber sie gemacht.
Ja, genau.
Böttcher.
Genau. Ja, Böttcher, genau. Der hat das noch gemacht,
wow.
Der war auch bei der Premiere da.
Genau. Geil. Großartig.
Ja, eben auch mit Orchester, richtig und so.
Auch ein mega Titelstück.
Ja, ja.
Das ist unfassbar. Einfach sensationell.
Das ist, da gehen wir damals
das ist Hans Zimmer mäßig.
Ja, mega.
Ganz großes Niveau.
Nee, und der war mit Sicherheit dabei. Was noch? Experiment natürlich so als Startschuss, steigt nicht aus, fand ich super, diesen Thriller, den ich...
Den habe ich gesehen, der war großartig.
Genau, mit auch Albert, der die Parfüm, Slöborn gemacht hat.
Aha.
Das ist der selber Regisseur. Antikörper, meine erste große Kinorolle, fand ich auch super, weil da geht es ein bisschen um dieses, den kann ich auch nach wie vor empfehlen, da geht es eben um erst so der rechtschaffende Dorfbulle und dieser Böse, der so eben... Ich spiele auch auf kleinen Venues. Ich gehe nicht mehr in die großen Clubs. Das heißt, er mordet Kinder und so. Also richtig krass. Ne? Mhm. Der ist eben so auf der Spur. Und der hat irgendwas mal versteckt oder irgendwie. Und das weiß dieser Böse. Und da geht es um den Samen des Bösen. Der Same des Bösen, wenn du einmal, dann hat der Schlupfloch. Weißt du, wenn du einmal gelogen hast oder wenn du einmal was... Dann
ist der gesät.
Nee, und das finde ich eben das tolle Phänomen, dieses, wie weit kann man gehen, weißt du, wer ist der, der den ersten Stein werfen darf? Mhm. Wer wirklich? Wer ist unschuldig? Mhm. Also das finde ich, fand ich ganz toll, nach wie vor ein Thema, ne? Das heißt, wie rechtschaffen kannst du sein und wie nicht und so, das fand ich, dieser Kampf um Gut und Böse, der mich sowieso interessiert, den wir alle kämpfen, jeden Tag, so mehr oder weniger.
Klar.
Deswegen war Antikörper auch ein ganz wichtiger Film für mich, ja.
Ja, gibt es irgendwie so eine Shitlist, irgendwas, wo du sagst, dass du, also hast vorher gesagt, du machst keinen Film, auf den du keinen Bock hast, aber im Nachhinein vielleicht denkst, ah, das war jetzt nix.
Nein, aber es gibt schon so ein paar so Fernsehsachen, wo man dann aber sieht, dass du dann, weiß ich jetzt gar nicht, auch nicht mehr die Titel und so, aber jetzt, wo ich, die mir richtig peinlich werden kann.
Gut so,
no regrets.
Nee. Kann auch nicht jeder sein, glaube ich.
Ja, ja, aber also, und sei es nur aus der Perspektive damals, weißt du? Vielleicht würde ich heute, aber ich bin ja auch anderer, ich bin älter, anderen Standard.
Ja, absolut korrekt.
Aber
verstehe ich.
Da, no regrets, aber habe ich sowieso nicht im Leben groß mit Regrets. Weil, was, ne, was,
nö, du.
Das ist eben so. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass man alles, das wisst ihr ja auch, alles nochmal genauso entscheiden würde, aber in dem Moment war die Entscheidung richtig. Und deswegen,
ne? Stehst du dazu.
Deswegen weiß ich wohl auch
richtig. Alles klar. Noch eine Rubrik?
Willst du machen? Machen wir. Never have I ever.
Never have I ever. Ich bin noch nie ohne Führerschein gefahren.
Doch. Bin ich.
Gut.
Okay.
Frage beantwortet.
Ich habe noch nie gegen meinen Fußballverein gewettet.
Gewettet?
Gewettet?
Gewettet. Ach so, gewettet. Entschuldigung.
Gewettet, ja. Fast jedes Mal. Aber gewettet nicht, ne. Ist unanständig.
Ist unanständig. Machst du überhaupt Sportwetten?
Ne. Also ich habe so eine Dingsgruppe, so eine Tippgruppe, aber da geht es auch um nichts.
Ja.
So, haben wir schon besprochen. Ich habe noch nie bereut, was ich getan habe.
Hatten wir gerade.
Hast du gerade gesagt?
Regrets.
Ich habe noch nie mein Musik-Punk-Rock-Idol getroffen.
Da ich keinen so richtig habe, habe ich das noch nicht. Nee.
Ja.
Und ich habe das Erlebnis auf anderer Ebene gehabt. Manchmal ist besser, das nicht zu machen.
Weißt du, meet your idols.
Nee, ja, weil es ist auch, genau, ist in deinem Kopf ist alles psychologisch.
Hey.
Und deswegen willst du auch beim Film nicht sehen, wie Leute essen und aufs Klo gehen. Das wird, das gibt's nicht. Willst du nicht gefilmt?
Trotzdem mit der Scheiße.
Weißt du, das ist not interesting.
Ja.
Zu realistisch, außer bei Transporting.
Ja,
aber das andere Gründe.
Aber da ist es ja. Da ist es ja Teil. Aber das ist so dieses. Ich will gar nicht sagen, dass du, also ich habe eine Fannähe, die liebe ich auch, aber da gibt es, weißt du, ich meine, ein bestimmtes, dieses, weil du nimmst denen ja das weg, weißt du, was du auch haben willst. Diese Distanz, die du als Fan versuchst permanent zu überbrücken, ist aber das Lebenselixier dieser Beziehung.
Ja.
Wenn die weg ist, bist du nicht mehr Fan. Weißt du, und so, das ist eben, deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig, diese Balance zu halten. Ja, ja, Foto mal, dies, das und so, aber, weißt du?
Das ist ja wahrscheinlich eher mit Schauspielern schon mal passiert. Hast du mal irgendwie einen International getroffen, wo du sagst, den finde ich eigentlich mega und der war ätzend zu dir, hatte ich mir Arsch nicht angeguckt, du sagst so, hey, willst dich vorstellen, hallo und dann...
Genau, hatte ich auch, genau, wo du auch denkst, oder auch Geschichten hörst über dir, wo du denkst, was ein Wichser.
Ja.
Aber eben auch umgekehrt, ich habe mit Tom Cruise hier bei Valkyrie gespielt, 3 Tage, dann haben wir alle erzählt, dies, das und ein super Typ.
Ja?
Super Typ.
Kein Scientology-Bekenntnis.
Kann sein, aber interessiert mich auch nicht, ob einer Moslem ist, dies, das oder so, hat er nichts von gemacht, war super nice, war vielleicht auch, weil seine Mutter am Set war, ich so am Telefon, what are we shooting? Er so, ja gut, also wirklich, wirklich toll. Aber das Training arbeitet, mich mitgenommen, ich hatte noch einen Termin, sind wir zusammen im Helikopter geflogen und so, alles fand ich wirklich, muss ich sagen, das ist ja oft diese Welle, die vorher vor dir herrollt, ist nicht unbedingt die Person. Ne? Deswegen, aber vielleicht, also ich fand es wirklich, das hat mich positiv überrascht.
Und negativ? Interessiert mich viel mehr.
Sag ich nicht.
Wie schade eigentlich. Vielleicht einer, der nicht mehr nach Deutschland kommt oder so.
Ja, genau.
Egal. Ja, cool, so. Mann. Wir haben auch noch eine Rubrik.
Wir haben noch eine Rubrik Musiktipps. Boss Hoss, gibt's euch auf die Ohren, ne? Wir müssen immer irgendwie, ja, oder wir wollen gerne.
Wir müssen immer vor allem. Ja, also wir wollen den Leuten was ans Herz legen. Ja,
aber wir müssen, weil es ist uns ein Anliegen.
Wir müssen missionieren.
Genau, ja, wir haben immer Musiktipps und empfehlen Bands, wo wir denken, die sind es wert, drüber zu sprechen. Und die viele vielleicht noch nicht gehört haben oder die nicht in den Charts sind oder nicht im Radio laufen. Und da haben wir heute eine Band ausgesucht, die heißt Vintage Trouble. Das ist eine Rhythm and Blues Band aus den USA, gegründet 2010, also noch gar nicht so lange in L.A. Die haben drei Alben veröffentlicht und tourten mit den Stones, AC/DC, The Who. Also so unbekannt sind sie gar nicht mehr. Aber in Deutschland sind sie auch unterwegs. Und zwar kamen sie da bis auf Platz 43 in den Charts, was ja gar nicht so schlecht ist. Das sind krasse Musiker, die mit Megadruck und Groove, mit einem grandiosen Sänger und einem unfassbar energetischen Front- und Showman.
Ja, und musikalisch sagt der Name schon Vintage, ne? Das ist schon so Vintage so Rock'n'Roll, Soul, Blues, Rhythm and Blues.
Ja, der Name Vintage Trouble.
Ja, genau. Also es ist schon auch raw.
Also ist voll raw und total geil.
Und 2010 gegründet und 2015 schon dritte Album, waren ja auch gut fleißig.
Ja, oder? Die sind voll fleißig. Also ich habe auch schon Kritiken gelesen, die werden als Phänomen gehandelt. Also lohnt sich wirklich, die mal anzuhören. VintageTrouble.com. Den Song, den wir empfehlen wollen, heißt Knock Me Off. Der ist von Hopeful Road 2015. Zweite Band ist Kadaver.
Ja, richtig geil.
Ne? Deutsche Band.
Ganz was anderes.
Ganz was anderes, aber auch relativ erwähnenswert oder sehr erwähnenswert. Proto-Stoner, Psychedelic Rock aus Berlin, oder sie wohnen in Berlin, sind nicht ursprünglich aus Berlin, zumindest nicht alle. 70er Jahre Mucke, klar, und Styling und Klamotten bis hin zur Aufnahmetechnik. Absolut authentisch, ausschließlich live auf originalem Equipment der Zeit von damals aufgenommen. Hartes Panning benutzen sie auch, ne? Schlagzeug rechts, Gitarre links, Gesang in der Mitte, also wie man es früher eben auch gemacht hat. Ne?
Haben wir Ozzy gespielt? Im Vorprogramm bei Scorpions schon. Also die haben auf jeden Fall mit ihrem Sound für eine deutsche Band, für eine Berliner Band schon international, szenemäßig auf jeden Fall.
Aber es ist schon interessant, dass oft im Ausland mehr bekannter sind, ne? Eigene Bands als dann die vor Ort selber. Ne?
Oder umgekehrt.
Der Prophet im eigenen Lande. Ja, also die sind schon auch ein bisschen unterwegs international, aber trotzdem als Tipp erwähnenswert. Interessant fand ich noch, die haben ein Album aufgenommen während der Lockdown-Zeit. The Isolation Tapes. Das Album kommt am 23. Oktober 20 über das bandeigene Label Robota Records.
No? Okay. Sehr schön.
Song All Our Thoughts an dieser Stelle.
Die lassen es krachen.
Das waren die Tipps, Ladies and Gentlemen.
Und das war
Isolation Tapes.
Das war Rodeo Radio, der Boss Hoss Podcast.
Bei Radio Bob.
Mit Wotan.
Mit Wotan als Gast. Cool. Vielen Dank.
War ganz großartig.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Na, wir sagen Ciao-di.
Ciao-di.
Bis dann.
Das war Rodeo Radio. Der Boss Hoss Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.